Liebe Glaubensfreunde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es ist doch etwas Wunderbares und eine große Freude, mit Menschen zusammen zu sein, die gekommen sind, um gemeinsam zu singen und zu beten und dann still zu werden, auf Gottes Wort zu hören. Und wenn Gott zu uns kommt durch sein Wort, dann kommt er nie mit leeren Händen, sondern er bringt große Freude mit. Ich habe gestern eine Predigt gehört, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ein wunderbares Wort, eine Aufforderung. Gott kommt nie mit leeren Händen. Paulus hat das geschrieben, als er im Gefängnis war. Und er sah immer noch Anlass zur Freude, weil Gott bei ihm war. Nun, vor längeren Jahrzehnten hörte ich einen Prediger, mitten in der Predigt sagte, wir sollten immer einen kleinen Vorrat von Mutmedizin bei uns haben. Und er hat dann beschrieben, was er damit meinte. Ein paar Texte, die wir auswendig kennen, die uns selber Mut machen können in schwierigen Situationen, die wir auch anderen zusprechen können, wenn wir sehen, dass sie ein wenig mutlos sind. Das können Texte sein, wie wir sie am letzten Sonntag in der Taufpredigt für Tina und Christine gehört haben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein wunderbares Wort. Jesaja 43, Vers 1. Oder Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Für mich war dieser Text einmal, als ich ein bisschen mutlos war, aber da war ich ein junger Bursch, da habe ich diesen Text gelesen, Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wir sollten nur mal einen Vorrat von solchen ermutigenden Worten bei uns haben, für uns und für andere. Einige Jahre später hörte ich, wie ein Prediger während der Predigt sagte, achtet mal darauf, wie der liebe Gott uns im Alltag hin und wieder so einen kleinen Gruß schickt vom Himmel. Dass er uns einfach nur sagt, keine Sorge, ich bin noch da. Ich achte auf dich, ich lasse dich nicht im Stich. Das kann ein Telefonanruf sein mit einer freudigen Nachricht, ein Problem, das sich plötzlich löst, eine gute Nachricht, mit der wir nicht gerechnet haben, wo sich Dinge zum Guten gewendet haben, eigentlich ohne unser Zutun, irgendwie so, ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht und uns erreicht, und dass wir dann nach oben schauen und sagen, danke, lieber Gott, ich merke, du hast mich gemeint. Das betrifft mich. Manchmal kann auch ein Gottesdienst dazu dienen, dass wir unsere Mutmedizin wieder ein wenig auffüllen und einen kleinen Gruß vom Himmel mit nach Hause nehmen können. Ich lese mit euch ein Wort, das schon angekündigt ist, aus Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Was ist es eigentlich, was uns an diesem Wort so anspricht und beeindruckt? Da ist zuerst die absolute und unwiderrufliche Entscheidung, die hier ein Mensch für sein Leben trifft. Er sagt mit großer Gewissheit, ich bleibe an dir. Und wir fragen uns, was macht ihn denn so mutig? Was macht ihn denn so gewiss, das auszusprechen ohne Wenn und Aber? Fragen wir ihn doch selbst, unseren lieben Freund Asaf, den wir doch sonst als einen von seinen Gefühlen hin und her gerissenen Menschen kennen. Asaf, was macht dich so sicher? Und er sagt es uns mit einer tiefen Überzeugung, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Manchmal denke ich, Jesus hat dieses Wort aufgenommen. Denn er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Das muss Asaf auch schon gewusst haben. Denn er sagt, ich habe nur eine Sicherheit, du Gott hältst mich. Manchmal denke ich, damit ist die ganze Theologie des Evangeliums zusammengefasst. Denn Gott hat bewiesen, dass er uns hält. Er ist zu uns gekommen und hat gesagt, so wertvoll seid ihr mir. Ich sende meinen Sohn zu euch, weil ich euch halten will, weil ich euch gewinnen will, weil ich euch für mein Reich vorgesehen habe. Aber das war ein langer und schmerzhafter Weg, den Asaf gehen musste, ehe er still wurde und Frieden fand. Er hatte sich aufmerksam in dieser Welt umgeschaut. Und manches, was er da sah, ich würde sagen, was wir heute in den Nachrichten sehen und hören, das hat ihn, das bringt uns auf die Palme. Da sind doch in dieser Welt so viele Ungereimtheiten. Und Asa fragt sich mit zunehmendem Zweifel, ja, wo ist denn Gottes ordnende Hand? Da macht doch jeder, was er will. Und kein Gott fährt dazwischen. Und wer gottlos ist, sagt Asaf, dem geht's doch gut. Sie sind glückselig in der Welt und werden reich. Naja, Asaf, bisschen einseitig diese Betrachtungsweise. Nicht alle Gottlosen sind glückselig und nicht alle werden reich. Aber er hat vielleicht eine bestimmte Person da vor Augen. Und er fragt, lieber Gott, wo bleibt denn da deine Gerechtigkeit? Und schau mich doch an, wie es mir geht. Die anderen teilen den großen Kuchen auf und ich kriege nichts davon ab. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, sagt Asaf. Richtig ereifert hat er sich und nach plausiblen Argumenten gesucht und keine gefunden. Geht's uns manchmal auch so, mit unseren Versuchen, das Geschehen um uns herum zu verstehen, zu deuten, sinnvoll zu deuten, auch in unserem Leben. Asaf gibt ja zu, im Psalm 73, dass ihn diese Ratlosigkeit, dass sie ihm wehgetan hat in seinem Herzen. Aber mit einem Seufzen gibt er schließlich das Grübeln auf. Er sagt in Vers 16, ich dachte ihm nach, dass ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer. Hast recht, Asaf. Uns ist manches auch zu schwer. Oder gibt es keine Fragen in deinem Leben? Ich habe immer noch Fragen. Offene Fragen. Aber Asaf hat sich von dem, was ihm zu schwer war, nicht erdrücken lassen. Er ist mit der ganzen Last seiner Ratlosigkeit in das Heiligtum Gottes gegangen. Da hat er es niedergelegt und als er da wieder frei war für Gott und sein Wort, als er den Kopf wieder frei hatte, da ist ihm von Gott eine Einsicht geschenkt worden. Asaf, du kannst dein Leben und das Leben anderer nicht von der augenblicklichen Situation her beurteilen. Das greift zu kurz. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Was zählt, ist immer das Ende, das Ziel, das Ergebnis eines Weges. Und als Asaf das begriffen hatte, da konnte er wieder durchatmen. Da konnte er nach vorn schauen mit dem Wissen, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wie gut, lieber Gott, dass mein Leben letztlich nicht nach meinem Rat und meinen Plänen verläuft, sondern nach deinem Rat. Wer diese Gedanken im Geiste mitgeht, dem ist für sein Leben am Ende nur noch eines wichtig, wenn ich nur dich habe. Dann schrumpfen alle Fragen zwischen Himmel und Erde, alles, was mir zu schwer ist, was ich nicht lösen kann, das schrumpft zur Bedeutungslosigkeit. Ich frage nichts mehr nach Himmel und Erde. Denn wenn ich dich habe, dann habe ich eine starke Hand, die mich hält, die mich leitet und die mich am Ende annimmt. Und mehr brauche ich nicht. Und wenn es dann im Auf und Ab meines Lebens wieder einmal eng wird, dann sage ich, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dann schaue ich auf zu dir, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wie viel Vertrauen, wie viel Geborgenheit, wie viel Glaubenserfahrung klingen hiermit. Aber entschuldigt, wenn ich euch jetzt von dieser Glaubenshöhe einmal wieder herunterhole in unseren Alltag hinein, in unsere alltägliche Lebenswirklichkeit. Ist es wirklich so einfach, in seinem Leben Gott die Führung in allen Dingen zu überlassen, Jesus zum Herrn meines Lebens zu machen? Vielleicht nehmen wir uns das am Tag der Taufe vor, dass wir sagen, jetzt Jesus, überlasse ich dir die Führung in meinem Leben. Oder vielleicht, wenn wir einen erhebenden Gottesdienst erleben, dass wir dann sagen, wenn wir nach Hause gehen, ja, lieber Gott, ich werde das Steuer meines Lebens jetzt in deine Hand legen. Und wir singen dann mit tiefer Überzeugung, er führet mich, das Herze singt, o Wort, das selige Ruhe bringt. Was ich auch tue, wo ich auch bin, da führet Gottes Hand mich hin. Wunderbar, sein Leben in guten Händen zu wissen. Aber mal ehrlich, meistens sitzen wir dann doch dicht neben dem Lenkrad, das wir Jesus übergeben haben, um eingreifen zu können, wenn uns der Weg irgendwie befremdlich vorkommt. Und wenn da scharfe Kurven kommen und wir denken, na, wird das gut gehen? Ich musste da immer viel von meinen kleinen Enkelkindern lernen, als sie noch klein waren. Wenn der Vater am Steuer saß, da haben sie geschlafen. Die sind erst wieder aufgewacht, wenn sie da irgendwo in Holland waren, wo sie hin wollten, und sich die Augen gerieben. Vater saß ja am Steuer. Keine Sorge, kannst ruhig schlafen. So entspannt und geborgen klingt auch der 73. Psalm aus. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Meine Lieben, wenn sich die Blickrichtung ändert, weg von den ungelösten Problemen, hin zu dem, dessen Mittel unbegrenzt sind, dann lebt das Herz auf. Dann kehren Zuversicht und Freude dort ein, wo eben noch Angst die Kehle zugeschnürt hat. So ist es Asaf gegangen beim Nachsinnen über sein Leben, bei alledem, was ihn zunächst beunruhigt hat, was er nicht verstehen konnte. Und ich frage mich, habe ich schon zu dieser Ruhe und Geborgenheit gefunden? dass wir mit Asaf sprechen können, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn. Im Älterwerden frage ich mich manchmal in der Stille, was hat Gott erreicht in meinem Leben? Hat er nach einem langen Leben des Dienstes und der Erfahrung mit ihm, hat er in mir die Reife des Glaubens erreicht, die doch möglich ist, die er gerne sehen möchte, bei Jüngeren und bei Älteren besonders, weil sie doch mehr Erfahrungen haben als die Jüngeren. Manchmal denke ich dabei an den Spruch, der über der Tür unseres Kinderzimmers hing. Und wenn mein Bruder und ich vor 70 Jahren morgens aufwachten, dann schauten wir da immer auf diesen Spruch, der war von Vergissmeinnicht umrankt in großer Frakturschrift. Unser Onkel Albert aus Berlin hatte uns das gemalt und Mutter hatte das da hingehängt. Schaffen und Streben ist Gottes Gebot, Arbeit ist Leben, nichts tun ist Tod. Ist doch ein guter Spruch. Ja, und ich sage euch, mit solch einem Spruch, mit solch einem Lebensmotto, da kann man schon ein paar Jahrzehnte im Dauerlauf zubringen. Und ich habe während meines Dauerlaufs auch manche Menschen kennengelernt, die ihr Leben auch nach diesem Takt zugebracht haben. 1-2, 1-2, 1-2. Nein, ich meine nicht Jogging im Stadtpark. Ich meine das Tempo des Arbeitslebens. Und das hat sich bis heute noch mehr gesteigert. Ich bin froh, dass ich Rentner bin. Einige haben bei diesem Tempo auch eine gute Stufe auf der Erfolgsleiter erreicht. Warum auch nicht? Ohne Fleiß kein Preis. Auch so ein Spruch, ne? Aber in letzter Zeit hege ich Zweifel an einem Teil dieses deutsch-christlichen Spruches. Arbeit ist Leben. Ist nicht einer da, frage ich mich manchmal, der lächelnd und manchmal besorgt mir zuschaut und mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Arbeit ist gut, soll nicht abgewertet werden. Ich mag auch keine Vollpelze. Aber Arbeit ist Leben, das kann's doch wohl nicht sein. Manchmal lese ich in der Zeitung so eine Anzeige nach einem arbeitsreichen Leben mitten aus dem Schaffen weggerissen. Ich frage mich, und dann? Was war das? Mitten aus dem Schaffen weggerissen und das war's dann. Wenn man älter wird, stellt sich vermehrt die Frage nach dem, was bleibt, nach den bleibenden Werten. Wer Schaffen und Streben und Arbeit zum zentralen Lebensinhalt macht, der wird eines Tages zusammen mit dem rastlosen Prediger Salomo feststellen, nach Prediger 11, Vers 12, als ich aber ansah alle meine Werke, und die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Ich habe es euch schon manchmal gesagt, ich habe so fast 20 Jahre lang Hausbesuche gemacht, jeden Tag mit christlichen Büchern und Bibeln, auch hin und wieder verkauft. Und da hatte ich einmal einen Monat, der nicht besonders erfolgreich war. Und ich habe meinen Arbeitsbericht geschrieben, habe das der leitenden Dienststelle hingeschickt. Ich war mit dem Leiter dort eng befreundet. Und ich habe ihm geschrieben zu diesem Monatsbericht, heute, diesmal ist es mir gegangen, nach Prediger 3, Vers 9, man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Dauerte keine 3 Tage, da hatte ich seine Antwort. Er sagt, das ist für unsere Arbeit kein guter Text. Ich gebe dir 2 andere. und er nannte sie mir. Besser, sagt er, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, Sprüche 10, Vers 22. Und Psalm 27, Vers 2 noch besser, seinen Freunden gibt er schlafend. Ich war damals noch jung und was soll ich euch sagen? Diese beiden Texte habe ich in den Jahrzehnten darauf immer wieder erlebt. Und zwar in der Weise, dass mir bewusst wurde, die wichtigsten Dinge im Leben, die kannst du nicht erarbeiten, wenn du dich noch so abstrampelst. Die werden dir geschenkt. Manchmal tatsächlich im Schlaf. Ich habe es immer wieder erlebt. Wenn ich für das Werk Gottes 100% da war, mich eingesetzt habe, hat der liebe Gott meine privaten Dinge, alles, was auch nötig war, von selbst erledigt, ohne dass ich einen Finger gerührt habe. Und das stimmt bis heute. Das ist so geblieben. Ich kann das bestätigen, was Jesus oder was Gott einmal gesagt hat im Alten Testament. Ich werde dich nie im Stich lassen. Du kannst auf mich zählen. Zurück zu Salomo. Als er dann alt wurde und zurückschaute, Gold und Silber hatte er tonnenweise zusammengebracht. Herrliche Bauwerke, den Tempel, alles aufgeführt. Israel, ein großes Reich, alle kamen von nah und fern, haben Tribut gezollt. Und er schaut zurück und sagt, alles eitel und Haschen nach Wind. Deshalb finde ich es gut, wenn auch jeder Gottesdienst, den wir zusammen feiern, auch dazu dient, unser Schaffen und Streben im Alltag kritisch zu hinterfragen und zu bewerten. Und unser Leben mit allen Plänen und Zielen vom Ende her zu betrachten. Was bleibt denn? Was ist der eigentliche Wert, wenn der Dauerlauf meines Lebens langsamer wird und ich dann aus dem Volkslauf schließlich herausgerufen werde, Schluss für dich, dann geht's ohne mich weiter. Und da sehe ich immer deutlicher, zwei Leitern in mein Leben hineingestellt, an denen ich aufstreben und aufsteigen kann. Da ist die Leiter Salomos, die Erfolg, Karriere und Wohlstand bedeutet. Salomo hat diese Leiter bis zur letzten Sprosse erklommen. Und dann steht er da und ruft uns von oben herzu, Leute, die ist zu kurz, die reicht nicht heran an ein lohnenswertes Ziel. Und dann ist da die andere Leiter. Jakob hat sie gesehen im Traum, als er nur sein Bündel geschnürt hatte, auf der Flucht war, ein Stein als Kopfkissen. Und da sah er im Traum eine Leiter, die bis an den Himmel reicht. Und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder, so wird es in 1. Mose 28, Vers 12 beschrieben. Wunderbar, dass es diese Leiter gibt, der nicht die letzten Sprossen fehlen. Und vom Neuen Testament her muss ich sagen, Christus ist diese Leiter. Er hat den Platz neben dem Thron Gottes verlassen, ist Mönch geworden, hat hier sich etabliert in dieser Welt als Menschensohn, als unser Bruder und ist zurückgegangen an den Thron Gottes. Und das ist die Verbindung, die jetzt immer erhalten geblieben ist. Das ist die Leiter, an der Engel auf- und niedersteigen. Wenn wir das begriffen haben, wenn wir diese Leiter benutzen, der nicht die entscheidenden Sprossen fehlen, dann werden wir mit dem Psalmendichter Asaf sagen können, ich beneide niemanden mehr um Wohlstand und Wohlergehen. Ich tramble mich nicht mehr ab, gleichzuziehen mit anderen oder gar sie zu überholen. Ich beklage mich nicht mehr über die dürftige Mitgift an Kraft, Intelligenz, Schönheit, Gesundheit und Einfluss, mit der ich mich durchs Leben schlagen muss. Ich spreche hier von Dingen, die ich erlebt habe als Heimleiter, wenn die jungen Leute zu mir kamen, 15 Jahre Heimleiter auf der Marienhöhe. Das war doch ihr Problem. Die Mädchen, ach, wenn ich so schön und attraktiv wäre wie die. Da laufen die Jungs hinterher und ich werde doch gar nicht beachtet. Und die Jungs, der da, der hat in Mathe eine 1. Und ich mit Mühe die 4 erreicht. Das waren doch ihre Probleme. Und ich habe manchmal gedacht, man müsste Klavier spielen können. Ich kann nicht mal Klavier spielen. Aber ich höre gerne zu, wenn andere spielen. Und bewundere das, was sie können. Sei doch zufrieden, der liebe Gott hat verschiedene Gaben verteilt. Ich habe als junger Bursch Jahre gebraucht, um mich damit abzufinden, dass ich nicht all die Qualitäten hatte, die ich mir gerne wünschte. Bis ich dann still geworden bin und mir gesagt habe, sei doch zufrieden mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Mach das Beste draus. Dann wirst du still, dann findest du Frieden. Dann fragst du nicht mehr danach, wenn ich nur dich habe, dann bin ich zufrieden. Menschen, die diese Qualität des Glaubens erreichen und erleben, die kommen zur Ruhe, zum Frieden. Die werden nicht mehr so häufig von ihren schwankenden Gefühlen hin und her gerissen. Vertrau nie auf deine Gefühle. Man sagt ja immer, du musst. Sei vorsichtig, wenn es um göttliche Dinge geht. Gott ist größer als unser Herz und unsere Gefühle. Du kannst seinem Wort vertrauen, auch wenn du dich nicht immer fühlst, in der Hochstimmung zu sein. Vielleicht wartet Jesus darauf, dass wir als Gemeinde und als Einzelne die Kraft des Evangeliums viel stärker ausschöpfen, die heiligende Wirkung seines Blutes viel stärker in Anspruch nehmen und die Kraft seines Geistes in viel größerem Maße in unser Leben hineinwirken lassen. Lasst mich mit einer Begegnung schließen, die ich vor Jahren mit einer Glaubensschwester hatte. Ich war als Prediger in Bonn die letzten 6 Jahre meiner Dienstzeit. Und da bekam ich einen Anruf von unserem Seniorenheim in Bodendorf bei Remagen. Und man sagte mir, Bruder Fiedler, geh doch mal in die Janker-Klinik. Da haben wir eine Schwester einliefern müssen mit Kehlkopfkrebs. 86 Jahre alt. Und wenn du als Prediger solch einen Anruf bekommst, da lässt du alles andere stehen und liegen. Krankenbesuche sind das Wichtigste. Die brauchen Zuspruch, brauchen deine Hilfe, dass du dich zu ihnen ans Bett setzt. Und das habe ich dann getan. Und sie erzählte mir aus ihrem Leben, obwohl es ihr schon schwer fiel, das Sprechen. Ihr Mann war in der Nazi-Zeit der leitende Direktor einer Oberpostdirektion. Und die in Berlin hatten Spitz gekriegt, seine Frau eine Adventistin. Das darf doch nicht sein. Die haben ihn nach Berlin zitiert, zur Reichsregierung, und haben gesagt, ihre Frau, sie in dieser gehobenen Position im Deutschen Reich und ihre Frau eine Adventistin. Das können wir nicht hinnehmen. Reden Sie mit Ihrer Frau, dass sie da austritt, dass sie das hinter sich lässt. Wir wollen das nicht länger hinnehmen. Und er kam dann nach Hause und kleinlaut mit seiner Frau hat er gesprochen. Du, wie wäre das? Kannst du nicht das aufgeben? Und sie hat, so hat sie es mir erzählt, ihn angelächelt und gesagt, mein lieber Mann, ich liebe dich von Herzen, aber ich würde eher dich aufgeben als meine Adventshoffnung. Die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Und so kam es denn, dass die Reichsregierung zähneknirschend hinnehmen musste, dass einer ihrer Oberpostdirektoren eine adventistische Frau hatte und die nicht bereit war, den Glauben aufzugeben. Und dann erzählte sie mir weiter, kurz nach dem Krieg ist ihr Mann gestorben, sie hat die 3 Kinder allein groß gemacht, gute Ausbildung gegeben. Und dann hat der erste Sohn einen Herzinfarkt erlitten, gestorben. Die Tochter erlitt einen tödlichen Verkehrsunfall. Und der letzte Sohn, der ihr geblieben war, wurde bei einem Mordanschlag im Ausland ums Leben gebracht. ermordet. Und dann wurde sie krank. Und die Enkelkinder kümmerten sich nicht um sie. Sie kamen ins Altenheim. Und dann sagte sie mir, das Schlimmste war für mich, dass dann meine Nachbarn und Bekannten sagten, du bist doch eine gläubige Frau, wo ist denn jetzt der Gott, der dir hilft? Und sie sagt, das hat mir wehgetan. Aber dann bin ich still geworden und dann habe ich zu mir und zu Gott gesagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und als sie Luft holte, weil ihr das Reden schwerfiel, habe ich fortgesetzt, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und dann sprach sie weiter, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und dann sagten wir beide gemeinsam den Schluss, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dann haben wir zusammen gebetet. Sie hat auch gebetet, hat sich bei Gott bedankt für den Besuch, der ihr Mut gemacht habe. Und dann ging ich zum Wagen. Und da musste ich mich erst einen Moment hinsetzen und über diese Begegnung nachdenken. Und während ich noch einmal mit Gott darüber sprach, spürte ich eine große Dankbarkeit darüber, dass ich diesen unerschütterlichen Glauben meiner alten Glaubensschwester kennengelernt hatte. Dieses unbeirrbare Festhalten an Gott und seinem Wort. Das hat mich tief beeindruckt. Und mit dem Gedanken möchte ich heute schließen hier bei euch. Ich wünsche mir solchen Glauben für meinen, auch für euren Weg. Für unseren Weg als Gemeinde. Möge Gott uns dabei helfen und uns vorbereiten auf die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus, auf die ich mich von Herzen freue. Amen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass dein Wort im Alten und im Neuen Testament lebendig und kräftig ist und schärfer als ein Schwert, dass es durchdringt und unsere Herzen erreicht. Wir danken dir, dass in diesem Wort Kraft verborgen ist, weil du selbst dich verbürgt hast für alles, was du sagst. Wir können uns darauf verlassen, du wirst uns nie im Stich lassen. Und wir bitten dich, bei all der Ratlosigkeit, die wir manchmal selbst erleben und die wir sehen in dieser Welt, erfülle du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Mache uns still in der Gewissheit, dass wir an deiner Hand sicher gehen dürfen. Du wirst uns nie im Stich lassen. Du wirst uns sicher führen bis ans Ziel. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen.